Herzlich willkommen zurück beim Köhler-Podcast. Heute begrüßen wir erneut den Polizisten und Autor des Buches Verbrechen am Fußball, Michael Baas. Moin.
Hallo.
Und auf der Seite des Köhler-Verlags ist heute Sven Jepson. Hi.
Hallo. Ja, Michael, von mir auch nochmal ein herzliches Willkommen. Schön, dass du wieder bei uns bist. Wir haben es in der letzten Folge ja schon angedeutet. Es gibt Spieler, die für 50 Euro ihre Karriere zerstören. Wer ist das?
Ja, das ist natürlich sehr stark komprimiert und zusammengefasst. Also, es sind Leute, die, wir haben ja letztes Mal geendet damit, dass es Nachwuchsspieler gibt, die eben halt noch gar nicht so darauf bedacht sind zu sagen, ich staube ihr den dicken Gewinn ab und mach mir die Taschen voll mit irgendwelchem kriminellen Geld, was ich da einnehme, sondern diese betroffenen Leute, das sind eben halt meist Jugendspieler oder U19-Spieler, das sind halt eben die, die durch bestimmte Raffinesse von den Mafia-Leuten angesprochen werden, mit ins Boot geholt werden, um ihr eigenes Netzwerk von manipulationswilligen Spielern dann zu erweitern. Und ich habe halt eben, die Erfahrung machen müssen, dass ich halt bei vielen Jugendspielern oder U19-Spielern in den Wohnzimmern gesessen habe. Die Familie war am Boden zerstört, weil halt eben der Fußballspieler sich auf ein krummes Geschäft eingelassen hat und hat quasi im Gegenzug dafür 50 Euro bekommen. So, und jetzt fragt man sich natürlich, wie ist sowas möglich? Und da würde ich gerne ein, zwei Sätze eben zu verlieren, weil das natürlich die entscheidende Frage ist, wie passiert sowas? Und die Ganoven, die sind natürlich geschickt und versuchen natürlich in irgendeiner Form Kontakt zu diesen Spielern aufzunehmen. Die sind noch voller Tatendrang und euphorisch und haben vielleicht auch einen Traum einer großen Karriere. Und dann kommen halt diese Leute auf die zu und umgarnen die und sagen, hey, du bist verkaufst dich hier weit unter Wert, ich bin Spielervermittler, ich habe Kontakte in das große Business, meist sind die rhetorisch sehr pfiffig, können auch schon Referenzen vorweisen, weil sie natürlich auch andere Fußballspieler, auch hochkarätige Fußballspieler kennen. Und so kommt man ins Gespräch und der Jugendspieler fühlt sich natürlich geschmeichelt. Oh, hier erkennt einer mein Potenzial und hier habe ich vielleicht eine Riesenchance und jeder träumt ja. Und wenn man sich mal zurückversetzt in die eigene Jugendzeit, dann ist sowas natürlich erstmal eine schöne Sache, wenn man Lob bekommt, wenn man Aufmerksamkeit bekommt. Ja, und so passiert es eben halt dann, dass die Ganoven quasi diese Spieler erstmal einladen zu irgendwelchen Bundesligaspielen oder mit irgendwelchen kleinen Geschenken überhäufen, so nach dem Motto, pass mal auf, nächste Wochenende oder du kannst ja auch mal in der Woche für ein, zwei Tage mein Auto ausleihen oder wenn sie eben schon 18 sind, oder du kannst mal mitkommen, wir haben hier ein großes Treffen, da sind dann auch noch andere große oder gute Vermittler, Spielervermittler und so weiter. Also man gibt denn das Gefühl, dass sie schon angekommen sind in dieser Fußballbranche. So, und nachdem man denen halt quasi den Mund wässrig gemacht hat, dann sagt man, ey, pass auf, ihr spielt nächste Woche gegen XY und ich stecke jetzt gerade da irgendwie in der Krise oder ich wurde veräppelt von irgendwelchen Leuten, die haben mich absolut reingelegt, jetzt müsstest du mir mal einen Gefallen tun. Und weil man den Spieler natürlich bisher immer sehr positiv gegenüberstand, weil man dem eben auch Gefallen getan hat, weil man dem eben auch Geschenke gemacht hat, dann hat man die in so eine moralische Abhängigkeit bekommen. So nach dem Motto, wenn dir der Nachbar viermal deinen Flur putzt und fragt dich beim fünften Mal, kannst du mal meinen Flur mitputzen, dann wirst du eher nicht Nein sagen. Und so ähnlich ist das da auch. Und dann sagt man, pass auf, ihr spielt gegen XY, da habt ihr eh keine Chance, wäre gut, wenn du da vielleicht einen Elfmeter verursachst oder wenn du dir da in der 25. Minute eine gelbe Karte holst, weil da kann ich dann Geld draufsetzen und dann kriege ich mein Geld wieder rein. Die verkaufen das ja sogar noch, als wären sie selber betrogen worden. So, und als Gegenleistung, und das war eben das, was mit diesen 50 Euro da gemeint ist, als Gegenleistung hat man denen dann mal ein Taschengeld zugesteckt von 50 Euro. Hier, ne, kannst du dir mal, geh mal in die Stadt, kannst du was kaufen. So, und das war dann quasi erstmal der Gegenwert. Was nicht heißen soll, wenn die 500.000 Euro gekriegt hätten, dass es besser wäre. Aber das war halt eben der Gegenwert, dass sie gesagt haben, alles klar, mache ich und ich fühle mich da moralisch verpflichtet und haben letztendlich da, wenn sie erwischt werden oder ja, ihre ganze Karriere über, ja, die ist an dem Bach runtergelaufen. Also das sind so nicht nur einmal, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, sondern das war eben gang und gäbe.
Also ist das ein Einzelfall oder tritt sowas wirklich in der breiten Fläche auf?
Ja, wie gerade schildert. Also das ist kein Einzelfall, sondern genau so gehen die vor und genau so werden halt eben diese noch recht jungen Spieler angesprochen. Es kommt natürlich noch vor, dass wenn man eben schon ein Netzwerk da, ein Netzwerk ist ja vorhanden und wenn man sich diesem Netzwerk schon bedienen kann, dann tritt man natürlich auch auf und sagt zu dem Spieler, der einem schon gut gesonnen ist, pass auf, kennst du noch irgendeinen, der das auch machen würde? Oder wie sieht es denn mit deinem Kumpel aus? So, und dann reden die untereinander und das ist genau dasselbe. Dann sagt der Spieler A, ja, in seinem jugendlichen Leichtsinn, ey, pass mal auf, ne, willst du dir schnell 300 Euro verdienen? Dann pass auf, dann habe ich ein gutes Angebot. So, und jetzt kommt es auch darauf an, wen spricht man da an und wie ist dieser Spieler schon entwickelt? Der eine sagt, ja klar, mache ich, weil 300 Euro, da möchte ich nicht drauf verzichten. Der andere ist unsicher. Aber was ich halt festgestellt habe, keiner dieser Spieler, ich persönlich habe tatsächlich keinen Spieler da kennengelernt, der auch nur ansatzweise darüber mal mit irgendeinem engen Vertrauten gesprochen hätte. Also zumindest nicht, was Eltern angeht oder Trainer oder, ja, weiß ich nicht, wer sonst noch dazu gehört. Die haben sich zwar untereinander die Spieler ausgetauscht, aber da ist keiner zu seinen Eltern gegangen und hat gesagt, pass auf, ich soll da im nächsten Spiel absichtlich das und das machen. Das ist eher nicht passiert.
Dann ist das ja auch ein Fall von der Ausbildung und der Kommunikation zwischen Spielern und Trainern, wie sowas angegangen wird. Ne? Wie jung war denn der jüngste Spieler, der bei einer Spielmanipulation erwischt wurde?
Also das kann ich dir jetzt aus dem Stegreif so nicht sagen, aber das waren halt eben so schon ja, überwiegend U19-Spieler, mit denen wir es zu tun haben. Dann hat man natürlich über Gespräche herausgefunden, dass da auch schon noch weiter runter Spieler da schon angesprochen worden sind, aber selber ermittelt und selber erlebt und selber Fälle aufgemacht waren, das waren so U19-Spieler. Und du hast es ja gerade richtig gesagt, wenn man das weiß, dann ist es, glaube ich, eine Form der Erziehung. Aber na klar, eine Erziehung, dafür sind die Eltern oder das Elternhaus ist dafür verantwortlich. Aber wir reden ja hier von einem geschlossenen Fußballkreis. Und wenn die Fußballverantwortlichen wissen, dass meine Spieler Mittel zum Zweck von Manipulation sind und dass sie eben auch Angriffsfläche bieten, dann muss ich mir zumindest überlegen, was kann ich tun, um diese Spieler zu schützen oder um diese Spieler zu sensibilisieren. Dafür gibt es zwar diese Trainings oder diese Veranstaltungen, dass man eben 15 Minuten mal da Unterricht einpflegen lässt und sagt, pass auf, wir unterhalten uns mal kurz darüber. Aber da habe ich halt eben leider festgestellt, dass das eher eine lästige Verpflichtung ist und dass eben das Thema mehr oder weniger etwas stiefmütterlich behandelt wird.
Du schreibst in deinem Buch, dass jeder käuflich ist, aber wie kann es sein, dass selbst Profisportler, die wirklich beträchtliche Summen im Jahr verdienen, dass die sich bestechen lassen?
Ja, das ist natürlich so ein Eingangssatz, dass jeder käuflich ist. Damit meine ich natürlich nicht in dem Sinne, dass jeder bestechlich ist, sondern da habe ich natürlich weiter erläutert und weiter erklärt, dass natürlich auch ich käuflich bin, ich bin Polizeibeamter, das heißt, ich habe einen Eid geschworen und wenn ich jetzt beispielsweise zu einer Demonstration muss, wo ich Rechte als beispielsweise schützen muss, dann sagt das ja nichts über mein Gedankengut aus, sondern dann bin ich in dem Fall käuflich, indem ich meine Arbeit ausübe und eben auch jemanden da schütze, dessen Gedankengut ich überhaupt nicht vertrete oder dass ich eigentlich auf der anderen Seite sogar noch bekämpfe, wenn Straftaten vorliegen. So, und dann bezogen auf den Fußball ist es natürlich so, dass aus meiner Sicht Geld natürlich vor dem Charakter nicht schützt. So, wenn wir eben mal feststellen, welche Fußballspieler sind zum Beispiel insolvent gegangen, weil sie hoch verschuldet waren, weil sie hohe Wettschulden hatten. Ja, da braucht man nur mal in den Suchmaschinen im Internet Insolvenz und Spielmanipulation oder wettsüchtig eingeben. Da findet man sehr wohl sehr namhafte Spieler. Der eine oder andere konnte sich vielleicht noch gerade ein bisschen retten, weil er noch neue Angebote bekommen hat außerhalb des Fußballs, aber viele halt eben auch nicht. Und da glaube ich halt, dass dieser Irrglaube, der mich am Anfang ja selber aufgesessen war, dass ich gedacht habe, warum macht man das, wenn man so viel Kohle verdient? Aber Geld ist natürlich jetzt erstmal nicht alles. Das heißt also, wenn ich ein labiler Charakter bin, dann bin ich sehr leicht dafür zu gewinnen. Viele verspekulieren sich ja, warum machen die das? Jetzt könnte man sagen, weil sie gierig sind, weil sie immer mehr Geld haben wollen oder weil sie halt einem Berater vertraut haben, der vielleicht sich selber daran bereichern wollte. Also es gibt ja zig Möglichkeiten, warum man mit dem Geld, was man zur Verfügung hat, erstmal nicht hinkommt, auch wenn man Millionär ist. Und das wollte ich eigentlich nur zum Ausdruck bringen, dass halt also dieser monetäre Verdienst überhaupt kein Schutzschild ist, um nicht genau da reinzurutschen, sondern manchmal genau das Gegenteil. Manchmal verballern die so viel Geld beim Wetten und beim Spekulieren, dass sie sogar am Ende treibende Kraft sind. Also es ist bis heute so, dass mir Manipulateure sagen, ich werde von Spielern angesprochen, ob wir nicht mal wieder ein Ding drehen können. Und das ist, glaube ich, schon eine Aussage, die erstmal verarbeitet werden muss.
Allerdings ist ja schon eine ganz andere Art und Weise, wenn die Spieler von sich aus an die Kriminellen herantreten. Ne? Na gut, wenn man am Ende die Wahl hat zwischen Dschungelcamp und einem Elfmeter verursachen, weiß ich nicht, wofür ich mich entscheiden würde. Aber gut, wir wissen...
Ja. Genau, ja. Das ist es ja. Da, auch daran erkennt man ja diese sogenannten Promis. In der Öffentlichkeit zu stehen oder eben eine Chance bekommen, sich über die Öffentlichkeit auch zu definieren, das hat ja erstmal nichts mit Reichtum, Intelligenz, Seriosität zu tun, sondern das ist ja quasi irgendein Abbild einer gesellschaftlichen Form. Also das heißt, ich könnte ja jetzt Karl Schulz aus Castrop-Rauxel, wenn ich ein gutes Management habe, kann ich den innerhalb von kürzester Zeit so pushen, dass der deutschlandweit bekannt ist. So, also das sagt ja überhaupt nichts über diesen Menschen an sich aus. Und ich will ja nur darauf hinaus, dass ich glaube, dass gerade der Fußball, und das ist mir vielleicht auch noch wichtig, mit einem Satz zu sagen, weil die Fußballverbände natürlich immer die Schuld bei anderen suchen, beziehungsweise die Schuld von sich oder die Verantwortung von sich weisen. Die sagen, wir sind keine Ermittlungsbehörden, das muss ja die Polizei machen. Also sprich Strafverfolgen oder Straftaten da aufklären. Und das sehe ich halt ein bisschen anders. Aber ich glaube, das ist ein Thema, was wir in der nächsten Folge besprechen könnten.
Seit dem letzten Podcast wissen wir ja generell, wie die Wettmafia organisiert ist. Aber wer sind denn eigentlich diese Kriminellen, die Sportler bestechen? Kann man sagen, was für ein Typ Mensch das ist, wo die herkommen?
Ich glaube ganz einfach, dass wenn man eine kriminelle Energie hat und sein Fokus darauf ausgerichtet hat, seinen Lebensunterhalt mit Straftaten zu verüben. Also wenn ich jetzt Einbrecher bin, wenn ich jetzt Betrüger bin, wenn ich jetzt, was weiß ich, Drogenhändler bin, dann versuche ich natürlich, mein kriminelles Handeln so unauffällig wie möglich zu machen. Das ist natürlich klar. Und so viel Geld wie möglich zu generieren. Auch das ist klar. Was aber vielleicht interessant ist, ist, dass genau diese Tätergruppierung irgendwann mal umgeswitcht ist. Das heißt also, die haben den Wettbetrug für sich erkannt, weil sie der Meinung sind, womit sie nicht ganz Unrecht haben, dass die Gefahr aufzufallen viel, viel geringer ist, als würden sie jetzt tagtäglich irgendwelche Drogengeschäfte ausüben. Weil halt dieser Straftat oder diese strafbare Handeln ist halt eben nicht so im Fokus, zumindest aus meiner Sicht, wie andere Deliktsbereiche. Und deshalb kann man, um auf deine Frage zu kommen, wer sind denn diese Leute? Ich glaube, das sind Kriminelle, die sich vielleicht vorher in anderen Deliktsbereichen getummelt haben. Illegales Glücksspiel gab es ja auch schon immer. Ja, illegale Pokerrunden, illegale Würfelzockereien in irgendwelchen Hinterbuden. So, und die haben jetzt irgendwann mal erkannt, hey, wir können ja vielleicht mit gar nicht so viel Aufwand irgendwo zumindest den Versuch unternehmen, viel Kohle zu generieren. Und das versuchen sie dann bis heute.
Vielen Dank euch beiden für diese spannende Folge und alle, die das Thema gepackt hat, können weitere Geschichten im Buch Verbrechen am Fußball vom Köhler Verlag lesen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge des Köhler Podcasts. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.